Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Hallo Bob.
Hallo, hallo. Liebe Katja, wie geht's dir?
Gut. Mir geht's weiterhin gut. Die Sonne scheint. Ich bin guter Dinge. Ich finde es irgendwie gerade ganz schön. Nach Ostern sind die Kinder ja wieder reingekommen in den Schulalltag. Man merkt das jetzt wieder. Die Praxis ist wieder ein bisschen voller. Mhm. Und es steht aber auch schon, also das merke ich auch schon bei den älteren Kindern, die ich begleite und auch bei den Familien, dass sozusagen auch gesagt wird, Endspurt. Jetzt ist Endspurt vor den Sommerferien. Mhm. Und das Gefühl habe ich gar nicht so. Also für mich ist es noch so weit entfernt, weil ich gar nicht mehr so in dem System drin bin. Aber bei dir als Lehrer ist es vielleicht auch so, dass es schon so ein bisschen absehbar ist, je nachdem auch, wie früh die Ferien sind.
Ja, nicht so richtig. Also ich bin ja jetzt auch in Teilzeit. Das heißt, ich arbeite ja auch nicht an allen Tagen als Lehrer, sondern in verschiedenen anderen Bereichen. Und deshalb bin ich da manchmal auch so ein bisschen raus, was so diese Taktung angeht. Aber ehrlich gesagt tut mir das auch ganz gut. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe sehr damit gehadert, sehr früh aufzustehen. Und ich musste eigentlich die letzten, keine Ahnung, 14 Jahre immer so um 6 Uhr aufstehen. Und jetzt wird es Leute geben, die sagen, jetzt stell dich nicht so an, ich muss um 4 aufstehen und um 3. Also das könnte ich gar nicht. Ich könnte kein Bäcker sein. Aber bei mir war das echt immer so eine halbe, dreiviertel Stunde länger schlafen, macht bei mir dann echt einen Unterschied aus, so was den Tag angeht, ne? Mhm. Aber ich bin da gerade drüber gestolpert, dass du das gesagt hast, weil du sagst das in so einem Nebensatz, ja, Schule hat wieder angefangen und dementsprechend ist meine Praxis auch direkt wieder voller.
Ja,
ist so. Ja, ich weiß, dass das so ist, aber da muss ich immer so ein bisschen schlucken.
Einfach, weil die Familien dann in den Ferien auch oft entlastet sind. Ja, klar. Ne? Also es ist dann so nach den Ferien auch so, wenn ich dann frage, wie ist es euch ergangen, so mit der letzten Stunde, dann kommt eben ganz viel so, ja, jetzt hatten wir Ferien und dann war vielleicht noch Klassenfahrt und so, dann waren auf einmal 3 Wochen, waren man so raus aus dem Rhythmus und alles fühlt sich richtig leicht an. Ja, also Schule, dieser Alltag, auch mit dem frühen Aufstehen, das ist ja dann eine Komponente, aber eben mit diesem ganzen Druck und so weiter, ich glaube, das macht einfach schon eine ganze Menge einfach aus, ja.
Ach, da darf ich jetzt nicht lange drüber sprechen, weil wir haben ja jetzt auch die neue Bundesregierung und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, es ist nicht absehbar, dass der Druck...
Haben wir sie schon?
Naja, also fast, ne? Aber es ist jetzt zumindest klar, wer das macht und ich halte jetzt in dem Fall Karin Prien für durchaus verständig.
Du meinst Familienministerium?
Familien- und Bildungsministerium, das ist ja jetzt zusammen. Mhm. Aber jedenfalls ist es nicht so, dass ich, und ich glaube auch alle anderen erwarten könnten, dass an den Schrauben gedreht wird, die ich für relevant halte, zum Beispiel in Bezug eben auf psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Allerdings wüsste ich auch nicht, ob das irgendeine andere Regierung machen würde, denn letzten Endes wird das ganz schön viel Strukturveränderung mit sich ziehen. Also,
so ist das.
Thema ist groß, sprechen wir auch immer wieder drüber. Diesmal gehen wir mal von der Schule weg und von den älteren Kindern und kümmern uns um ein etwas jüngeres Kind. Viola schreibt nämlich, hallo, ich habe einen 5-jährigen Sohn. Er ist ein sensibles, emotionales Kind, beziehungsweise lernt gerade mit seinen Gefühlen umzugehen und sie zu benennen. Er hat aber auch so ein Muster, dass ich das Gefühl habe, dass er alles tut, um uns Eltern zu gefallen. Er ist auch immer sehr artig und hat auch bisher keine Trotzphase gehabt. Wir haben den Fehler gemacht, ihm zu oft zu sagen, dass er nicht weinen soll in Situationen, die uns der Tränen nicht wert erschienen.
Oha.
Mittlerweile haben wir das erkannt und begleiten seine Trauer und atmen und reden darüber. Ich möchte nicht, dass er uns so gefallen möchte und sich deswegen zu sehr anpasst, um ja nichts Negatives zu machen. Was kann ich tun, außer ihm zu sagen, dass er Dinge nicht tun muss, um zu gefallen und dass wir ihn immer lieben, egal was er macht. Ich freue mich auf eure Ideen dazu. Vielen Dank, Viola, die natürlich anders heißt. Tja, wir hatten die letzte Folge schon mal so eine eher kurze Mail, ne? Weil jetzt wird man, also ich bin jetzt nicht in deiner beruflichen Situation, aber meine direkte Rückfrage wäre, worin äußert sich das denn, dass er gefallen möchte? Ne? Weil, ich weiß nicht, du kannst mir widersprechen, aber den Eltern gefallen zu wollen, ist ja erstmal ja ein sehr natürliches Verhalten, Veranlagung, ja, oder?
Genau, das ist ja auch das, was wir hier immer wieder besprechen. Also erstmal muss ich mich ein bisschen, wie soll ich sagen, also möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe eben schon, ich bin ja immer sehr mit meinem Gefühl dann da und wir sind hier in so einer Situation, die ja sehr intim ist und trotzdem hören uns ganz viele Leute zu und mir ist eben gerade eine Bemerkung rausgerutscht, als du das vorgelesen hast, dass Viola erzählt, dass sie aus ihrer Sicht einen Fehler gemacht hat und ihm gesagt hat oder zu oft gesagt hat, dass die Trauer und die Tränen, die in bestimmten Situationen aufgetreten sind, wo eben die Eltern schon eine Bewertung vorgenommen haben, dass es doch nicht so schlimm sei, dass er da nicht weinen soll. Das war jetzt eine sehr emotionale Reaktion und wahrscheinlich ist das die gleiche Reaktion, die Viola, als sie das verstanden hat, auch hatte. Insofern wollte ich das jetzt gar nicht verstärken, sondern wollte das nochmal einordnen, dass das einfach Bedeutung hat. Also das hat in der Tat Bedeutung. Und die Frage von Viola ist ja, wie können wir jetzt eigentlich sozusagen ein Stückchen zurückgehen und eigentlich das machen, worum es geht, nämlich ein Gefühl begleiten. Weil das, was ich so rauslese oder was ich verstehe aus der Mail, ziemlich klar ist, dass Viola Sorge hat, dass es bestimmte Bereiche gibt in dem System ihres Sohnes, die im Augenblick nicht mehr zugänglich sind, weil sie zu oft das gesagt haben. So verstehe ich eigentlich ihre Frage.
Ich meine, da würde ich direkt eine Rückfrage zustellen, weil ich glaube, dieses, dass sie zurückgehen möchte, und da kannst du ja bestimmt auch was zu sagen, das wird ersichtlich. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt, ob dieser Kausalzusammenhang, den Viola reflektiert, eigentlich so einfach gegeben werden kann. Ja, also so dieses... Sie geht ja davon aus, dass zwei Dinge zusammenhängen. Erstens, wir haben ihm oft gesagt, bitte wein nicht in Situationen, wo wir jetzt sagen würden, möchten dich eigentlich lieber begleiten und deine Gefühle aussprechen. Aber ich würde so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen oder es dir herüberspielen, ob man einfach sagen kann, weil wir sozusagen ihm diese Tränen nicht zugestanden haben, möchte er jetzt gefallen und deshalb möchten wir am liebsten die Zeit zurückdrehen. Das erscheint mir etwas...
Ja,
etwas
es ist
direkt.
Ein bisschen kausal. Ich verstehe trotzdem den Gedankengang von Viola oder glaube, ihn zu verstehen und würde dem auch ein bisschen Bedeutung schenken. Also da kann man auf jeden Fall hingucken. Ja, das macht Sinn, sich das nochmal anzugucken. Denn, wie du schon gesagt hast, das ist so, dass sie ihm gesagt haben, er soll nicht weinen. Das heißt, er hat einen Ausdruck seines Gefühls unterdrückt und sich angepasst an das Verhalten. Und jetzt sagt sie ja, das, was sie halt sieht, ist, dass er gefallen möchte. Das ist ja auch etwas, warum konnte er diese Tränen unterdrücken? Weil er zwischen sich selbst und seinem Gefühl und dem Gefühl und der Verbindung seiner Eltern sich entscheiden musste. Und er ist in die Kooperation gegangen. Das heißt, er wollte, ne, also gefallen wollen ist ja erstmal nichts anderes als Kooperation. Das ist ja auch das, was wir eingangs jetzt gesagt haben, dass eben die Kinder diese tief verwurzelte Fähigkeit mitbringen und auch dieses Bedürfnis nach Verbindung, weil sie sonst gar nicht überleben könnten. Ja. Und Viola hat das Gefühl, dass sie das überstrapaziert haben, dass sie da an der Stelle was unterdrückt haben, was dann dazu geführt hat, dass er sich sehr angepasst hat und sie nimmt jetzt das Verhalten eben auch als sehr angepasst wahr. Und fragt sich, ob das nicht mit einem Ursprung vielleicht oder auch einen Zusammenhang gibt zu der Haltung und zu dem Umgang, den sie in der Vergangenheit gepflegt haben. Und das finde ich nicht so verkehrt, ja, weil es das gleiche Symptom ist. Also eben sich nicht zu zeigen, sondern sich anzupassen an ein vermeintlich gewünschtes Verhalten. Ja, also Kinder, wir können das ja nochmal sagen, Kinder kooperieren immer. Also Kinder wollen immer kooperieren, sagen wir mal so. Sie sind angelegt auf Kooperation, was eben eingebettet ist in dieses Bindungsbedürfnis und in diese evolutionär tief verwurzelte Struktur, dass wir auf die Welt kommen, um uns zu binden, weil wir nicht alleine überleben können. Ja, das ist sozusagen der Ursprung und die Grundlage und daraus erwächst sozusagen dann die Kooperationsbereitschaft und die ist im Grunde immer da und wird oft von uns nicht wahrgenommen, weil wir eben ganz oft sehen, die Kinder kooperieren nicht oder ich bekomme sie nur schwer in die Kooperation. Wenn Kinder aus der Kooperation aussteigen, haben wir auch schon häufiger hier gesagt, ich sage es gerne nochmal, weil ich so eindrücklich auch selbst als Mutter fand, es war für mich wirklich ein totaler, ich sag's immer wieder, Game Changer, einen Perspektivwechsel zu verstehen. Die Kinder sind nicht gegen mich, sondern sie tun etwas für sich und sie können nicht mehr kooperieren, weil sie überfordert und oder gekränkt sind.
Ja, und vor allen Dingen, was ich daran auch so interessant finde, ist, das ist ja sozusagen ein grundsätzliches, glaube ich, gesellschaftliches Problem und dann auch vor allen Dingen in Erziehung, Beziehung und auch was die Schule angeht, dass wir bestimmte Verhaltensweisen als normal sehen oder als normativ gegeben und die dann übersehen, weil wir davon ausgehen, naja, so muss das halt eben sein. Und plötzlich konzentriert man sich dann eben nur noch auf das, was man dann beurteilt als aus dem Rahmen fallen.
So, genau. Und man kann es dann gar nicht mehr so richtig einordnen irgendwie und merkt dann gar nicht, dass die Kinder eigentlich den ganzen Tag kooperieren. Also es ist eine der häufigsten Dinge, die ich in den Beratungen bespreche, bevor wir überhaupt dann überlegen, in welche Richtung könnte denn jetzt eine Veränderung stattfinden oder welche Möglichkeiten, welche Handlungsoptionen gibt's noch, wie eng der Tag von Kindern getaktet ist. Ja, und dass im Grunde ganz wenig Zeit für Beziehungen da ist. Also um einfach mal abzuhängen, um mal gar nichts, mit gar nichts meine ich, ich muss nicht aufstehen und mich anziehen. Ich muss nicht zum Frühstück gehen und dann das Haus verlassen. Ich muss nichts leisten gerade, sondern ich komme am Nachmittag nach Hause und nach den Hausaufgaben oder vielleicht gibt's auch gar keine, kann ich mal mich spüren, kann ich mal was spielen, kann ich an den Rechner, kann ich sozusagen freie Zeit gestalten für mich. Ja, oder auch eben mit meinen Eltern Zeit verbringen, die auch, wenn es gut läuft, keine Termine haben, die präsent sind, die nicht mit ihrem Kopf im Handy hängen oder im nächsten Termin oder irgendwie schon in Vorbereitung mit dem Abendbrot sind. Ja, und das ist eben etwas, was sehr, sehr häufig in unserer Wahrnehmung nicht mehr da ist, weil wir selbst so unter Druck stehen und unser Leben betreiben. Und es ist eben sehr spannend, ja, wie wir das dann entschleunigen in unseren Gesprächen und wie die Eltern dann eben auf einmal selbst in ihrem System merken, was sie sich eigentlich für ein Leben geschaffen haben und woran sie die Kinder da eigentlich anpassen und wie viel Kooperation die Kinder eigentlich leisten und dass dann eben bei den kleinen, vermeintlich kleinen Dingen, die ja dann oft groß werden, wenn die Kinder nicht kooperieren, dass das da dann eben in die Überkooperation im Grunde geht und die Kinder dann aussteigen.
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Die Sommerferien rücken näher und ihr habt noch keinen Familienurlaub gebucht? Dann spitzt jetzt die Ohren, denn wir haben einen heißen Tipp, wie ihr euch unvergesslichen Sommerurlaub sichern und dabei noch richtig sparen könnt. Mit Europarks geht's für euch ab nach Holland, direkt ans Meer. Egal, ob ihr euch nach einem gemütlichen Ferienhaus sehnt, Lust auf Glamping mitten in der Natur habt oder mit dem Camper unterwegs seid. Bei Europarks findet ihr garantiert das Richtige für eure Familie. Und jetzt kommt das Beste. Für kurze Zeit bekommt ihr beim Super Summer Sale satte 25% Rabatt mit dem Code VIP50. Sogar noch 50 Euro Rabatt on top auf alle Ferienhäuser und Glamping-Zelte. Das Angebot gilt für Aufenthalte im Zeitraum vom 27. Juni bis 14. September 2025. Also perfekt für die Sommerferien. Schaut am besten direkt mal vorbei auf europarks.de. weil die schönsten Unterkünfte schnell weg sind. Also Koffer packen, Lieblingsmenschen schnappen und mit einem Lächeln in den Sommer starten. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Europarks für die Unterstützung dieser Folge. Und die geht jetzt weiter. Ich finde das auch deshalb interessant, was du dazu sagst, weil du ja gesagt hast, alles, was die Kinder tun und tun müssen, hat mit Struktur zu tun, die Angepasstheit erfordert. Also ob es jetzt Schuhe anziehen ist, das Haus verlassen, frühstücken, zur Schule gehen, in der Schule sitzen, etwas tun, aus der Schule zurück, Hausaufgaben machen. Ja. Also das ist ja sozusagen der Freiraum wird da ja immer enger. Und das finde ich deshalb interessant, weil Viola sehr explizit fragt, was kann ich tun, außer ihm zu sagen, dass er Dinge nicht tun muss, um zu gefallen und dass wir ihn immer lieben, egal was er macht. Da bin ich jetzt lange genug, glaube ich, im Familienrat mit Katja Saalfrank mit dir zusammen, dass ich erstmal sagen würde, okay, der ist 5. Der ist nicht 3, aber der ist 5. Und dieses Sagen, das kann man mit Sicherheit machen. Aber dieser Hinweis darauf, dass es überhaupt Freiräume gibt, wo man etwas gemeinsam tut, also in eine Tätigkeit geht, in eine Bindung, in eine Beziehung geht, ist ja deutlich eindrücklicher. Und wenn man etwas tut, dann kann man ja etwas gemeinsam tun, was eben nicht bestimmten Strukturen und Regeln unterliegt, ist aus meiner Sicht ja dann deutlich eindrücklicher als einfach nur der Hinweis darauf, du kannst, ich liebe dich immer, egal was du machst. Also dafür muss man ja erstmal was zusammen machen. Also mit anderen Worten,
ja, stimmt.
In die Bindung gehen bedeutet, einen Raum zu haben, der mehr oder weniger jetzt natürlich strukturlos ist oder Freiraum bietet bei was auch immer, was man dann vielleicht zusammen macht. Ne?
Ja, das ist ein schöner Gedanke nochmal überhaupt erstmal, also das Ganze in die Beziehung zu tragen. Mhm. Ne? So verstehe ich dich. Ja, letztendlich also die Frage: Ich möchte nicht, dass er uns so gefallen möchte und sich deswegen zu sehr anpasst. Also ein bisschen anpassen soll er sich schon, aber nicht zu sehr. Ja, dieser Gedanke, den kenne ich auch und der ist ja auch irgendwie richtig, weil wir wollen ja auch zusammenleben. Aber die Frage ist, bleibt ja schon auch offen, wie können wir da ein gutes Gleichgewicht irgendwie herstellen? Und da könnte jetzt Viola für sich nochmal, also ein Satz fällt mir dazu ein und dann sage ich nochmal, was mir noch dazu einfällt, welche Fragen sie sich stellen könnte. Das Erste, was mir einfällt, ist ihm das zeigen. Also ihm zeigen, dass er immer geliebt wird, egal was er tut. Weil das ist ja nur das gesagte Wort, ist vor allen Dingen erstmal Kommunikation und Kognition. Und das hört er. Und gleichzeitig, und da kann jetzt Viola für sich nochmal überprüfen, wird das in den Handlungen
deutlich
und im Verhalten immer deutlich. Mhm. Oder gibt es da Momente, die Zweifel aufwerfen würden? Ja, also wenn wir sagen, wir lieben unsere Kinder immer und dann schreien wir sie an. Also nicht, dass uns das nicht immer schon mal auch passiert. Ja, ich will es jetzt nicht größer machen, als es ist, aber eben auch nicht kleiner. Es widerspricht ja diesem Gedanken, wir lieben dich immer. Ja, es gibt einfach Momente, da ärgern wir uns sehr. Und da ist eben so ein Bereich, den Kinder nicht unterscheiden können. Mhm. Ja, wenn wir beide eine Auseinandersetzung hätten, dann würden wir beide wissen, dass die Sympathie nicht weggeht, dass wir uns mögen und dass wir gerade über eine Dynamik sprechen, ein Verhalten sprechen, irgendeine Tätigkeit. Also wir könnten das, weil wir reflektiert sind und weil wir uns mögen und weil wir Kognition haben, könnten wir uns abstrahieren.
Ich finde
ja, also ich könnte feststellen, du kritisierst nicht mich, sondern meine Handlung.
Genau. Wie Dirk von Gehlen sagt, lerne Menschen und Meinungen zu trennen. Und liebe Grüße an der Stelle an den Rezensent, der mal geschrieben hat, es erschiene so, als wenn wir uns nicht mögen. Katja hat es gerade mal bestätigt, wir mögen uns, aber wir fetzen uns natürlich auch mal ein bisschen hier in dem Podcast.
Ach so, hat es jemand geschrieben, ja?
Ja, hat Eindruck, merkst du, ne, hat Eindruck auf mich gemacht.
Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt.
Ja, schreibt gerne weiter Rezensionen.
Ja, schreibt gerne Rezensionen, aber im Perspektivwechsel, also wir müssen es auch nehmen können, ne? So, das wäre auch schön. Genau, ja, wir mögen uns wirklich und genau diese Abstraktionsfähigkeit, dass man eine Grundlage hat und dass nicht der Mensch und die Persönlichkeit in Frage gestellt wird, sondern das, was wir miteinander tun und was wir aushandeln und dass da ein Feedback kommt oder dass da eine Resonanz kommt. Ja. Und das können Kinder oft noch nicht unterscheiden und das macht eben Kommunikation und auch Interaktion und Beziehung mit Kindern komplex, weil es erfordert einen Perspektivwechsel und es erfordert auch ein Wissen darum, dass das Kind eben dann ein Stückchen zurückgeht. Und das ist das, was Viola hier beschreibt. Unter Umständen, ja, wir können das ja nur vorsichtig sagen, dass, und ich nehme da ihr Gefühl sehr ernst, ja, wenn sie sagt, also das ist das, was vorher stattgefunden hat und jetzt zeigt sich das Verhalten und das ist mir, kommt mir doch ein bisschen sehr angepasst jetzt vor. Also da scheint in der Perspektive des Jungen sehr viel Energie auf ihn gekommen zu sein. Sehr viel Klarheit, sehr viel, du darfst das nicht machen oder mach es nicht so oder du bist nicht mit deinem Gefühl erwünscht. Ja, das hat er irgendwie verstanden und wahrscheinlich vielleicht auch schon verinnerlicht. Und jetzt geht es eben darum, das Verhalten zu verändern. Und da hast du eben auch, also erstmal freue ich mich total, dass Viola diesen Perspektivwechsel benennt und auch hinbekommt und dass sie auch Verantwortung übernimmt, dass sie sagt, das ist uns passiert und jetzt merken wir das, wir sind sensibel und wir wollen jetzt, wir wollen, dass unser Kind ne, also hier steht jetzt, dass er ja nichts Negatives macht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der Junge einfach Sorge hat, was falsch zu machen in der Welt der Erwachsenen. Das könnte sein. Aber es könnte auch tatsächlich sein, dass er unsicher ist, weil er gerne die Liebe nicht verlieren möchte. Also so, das könnte auch eine Mischung sein. Ne? Und da wäre jetzt das zum einen wichtig, was wir eben gesagt haben, dass sie das wirklich nochmal überprüft, wie klärt ihr Konflikte? Also es wird Konflikte geben. Ja, er war wahrscheinlich nicht in der Trotzphase, das hast du ja schon erklärt, warum. Dass das vielleicht auch damit zusammenhängt. Ja, das heißt, ihm mehr Freiraum zu geben, auch für eine Entscheidung. Und ihr macht es ja jetzt auch anders, aber eben das auch wirklich zu zeigen, dass er willkommen und geliebt ist mit allem, was er mitbringt und es nicht nur sagen. Ja, das ist das eine. Dann, wie findet Kommunikation insgesamt statt? Also wir haben ja hier immer mal wieder auch von Regeln und Regelwerken gesprochen und so, da lesen wir jetzt hier gar nichts. Das könntest du dich auch nochmal fragen, Viola, wie ist euer Leben geregelt? Gibt es da enge Regeln, starre Regeln? Was passiert, wenn die nicht eingehalten werden? Gibt es Regelungen, die ihr gemeinsam verhandelt? Also wo sozusagen das Verhalten auch abweichen darf und nicht sanktioniert wird, sondern in eine neue Regelung eingebunden wird, also wahrgenommen wird und hinterfragt wird, wieso ist es für uns so schwierig, dass wir diese Regelung, die wir haben, warum hat die sich nicht bewährt? Ja, und nicht, warum hast du dich nicht an eine Regel gehalten? Das ist eine ganz andere Frage. Ja, so, also solche Sachen nochmal hinterfragen. Wenn jetzt mal tatsächlich etwas passiert, was ihr kritisiert oder wo ihr eine Rückmeldung gebt an euren Sohn, wie macht ihr das? Also wie findet da Kommunikation statt? Wie findet Konfliktklärung statt? Und wie viel Raum hat euer Sohn in diesen Gesprächen und in diesen Konflikten auch vorzukommen mit seinen Gefühlen? Also kommen die willkürlich dann? Wenn er sich wehgetan hat, dann weint er oder jetzt, ne, jetzt wird er ja begleitet. Oder ist das etwas, was weggedrückt ist? Also dass er sich zusammenreißt, ja. Und ein letztes, vielleicht ist es auch nicht verkehrt, nochmal tatsächlich mit ihm zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber der ist jetzt 5 und ihm nochmal zu sagen, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass du auf gar keinen Fall mich ärgerlich machen möchtest und gar nicht anecken möchtest. Und ich wollte dich mal fragen, ist es so? Wie geht's denn dir damit? Und dann mal zu hören, was vielleicht kommt, ja. Vielleicht sagt er, ja, Mama, du hast doch mal gesagt oder so. Vielleicht sagt er auch, nee, ist gar nicht so. Ja, und dann nochmal diese Botschaften, Viola, die du jetzt uns auf der Erwachsenenebene geschickt hast, nochmal sozusagen auf einer kindlichen Ebene auch in seine Richtung zu schicken. Dass ihr vielleicht früher gesagt habt zu ihm, dass er nicht weinen soll und das Weinen aber dazugehört und dass ihr das nicht wusstet, ja, und dass ihr da euch jetzt informiert habt und es jetzt anders seht und dass ihr ihn gerne trösten möchtet, wenn er sich wehgetan hat und dass das okay ist und dass das nicht gut war, so vielleicht, ja, also da auch nochmal Verantwortung zu übernehmen, nicht zu lange, nicht zu viel und es ergibt sich ja dann auch aus dem Dialog vielleicht. Aber da auch nochmal mit ihm ins Gespräch gehen und ihn sozusagen damit auch nochmal ermutigen und ihm auch nochmal signalisieren, wir lieben dich und uns ist wichtig, was du denkst und fühlst auch. Ja, und es gibt nichts Negatives, was Kinder im Übrigen tun, das steht ja hier so in der Mail, sondern es gibt nur Dinge, die wir gut finden oder nicht so gut finden und die passen oder nicht passen. Ja, die sind nicht per se negativ.
Ich habe noch 2 Rückfragen an dich, beziehungsweise das eine wäre eher so ein Impuls von mir aus, dass... Ich weiß nicht, mich drängt es irgendwie gleichzeitig auch zu sagen, dass Viola, auch wenn sie das aufnimmt und transparent ihr gegenüber ist mit dem Sohn, sich nicht zu sehr grämt, ob dieses Fehlers. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das tut, aber weil sie guckt ja nach vorne. Also sie guckt mit der Mail nach vorne und das ist jetzt, wie gesagt, einfach nur ein laienhafter Impuls, den ich so habe, dass ich so sagen würde, hey, und das ist jetzt gut. Also es ist total gut, dass du den Fehler reflektiert hast, aber der liegt in der Vergangenheit und ihr macht es jetzt auch anders, damit man nicht so eine Gedankenschleife irgendwie hat, so ach Gott, hätten wir das nicht besser gemacht und so, weil solche Dinge, die dann zurückliegen, die kann man halt nicht mehr ändern. Aber was man eben machen kann, wie du es gerade auch gesagt hast, ist eben dann transparent zu sein, zu kommunizieren und eben das auch zeigen. Das ist so das eine.
Darf ich was dazu sagen?
Ja, klar. Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, was das zweite ist und ich neige leider dazu, meine Gedanken zu verlieren dann.
Kein Problem, ja.
Also was mir dazu noch einfällt, ist, dass ein Schuld oder eine Sache, die wir nicht gut gemacht haben. Also es gibt ja viel Scham und Schuldgefühl, was nicht unsers ist, sondern was uns suggeriert wurde. Ne? Aber hier geht es ja tatsächlich um etwas, wo Viola sagt, das haben wir nicht gut gemacht. Und dann kann man das auf der Sachebene feststellen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wir machen es jetzt anders. Und man kann aber noch eine Etage tiefer gehen und auch noch mal gucken, was ist denn da bei mir eigentlich für ein Gefühl? Also um das, ne, weil ich glaube schon, dass es auch gut ist wahrzunehmen, ich habe da einen Schmerz und ich habe da auch eine Trauer, weil die wurde ja unterdrückt im Grunde bei dem Jungen. Ja, und nicht jetzt das Gleiche zu machen bei sich selbst, sondern da auch hinzukommen und die Möglichkeit zu haben, dann damit auch sozusagen die Verantwortung, also Schuld bleibt ja nur, wenn ich nicht Verantwortung übernehme, dann bleibt Schuld. Ja, und in dem Moment, wo sie die Schuld reguliert und es spürt und dann sozusagen wieder verantwortlich auf der Verhaltensebene dann damit umgeht, kann sie das regulieren. Deswegen geht das dann, glaube ich, auch, also ist das auch okay, wenn man da ab und zu drüber nachdenkt, weil das Schöne ist ja, dass es im Grunde eine gute Erfahrung ist, weil sie jetzt ganz deutlich sehen, da passiert wirklich was. Also sie haben ja Einfluss auf ihr Kind. Mhm. Ja? Also man kann es ja auch mal von der Seite sehen. Also insofern geht es mir auch nicht darum, da weiter in die Schuld, sondern mehr in die Verantwortung zu gehen und eben nicht das eigene Gefühl dabei auch zu vergessen, weil wir alle tun Dinge, die wir heute anders tun würden oder wir alle tun Dinge, die auch nicht gut sind. Da geht es nicht darum, uns zu verurteilen und uns ja schuldig zu fühlen oder schuldig zu bleiben, sondern eben Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch ein gutes Gefühl und das kann sie ja noch. Er ist erst 5, ne? Er ist jetzt keine 50. So.
Ja. Ja. Ja, und der zweite Punkt ist, ich habe mich gefragt, ob dieses, er hat noch keine Trotzphase gehabt. Ich weiß, das geht jetzt so ein bisschen wieder ein paar Schritte zurück. Das klingt wie ein Defizit. Also er will uns gefallen, er ist immer sehr artig und er hat auch keine Trotzphase gehabt. Und ich habe mich gefragt, also das ist doch nicht zwangsläufig so, oder? Dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Trotzphase kommen muss. Also mit anderen Worten, ich wäre mir gar nicht sicher, ob das sozusagen auch ein Teil dieses Kausalzusammenhangs ist. Ja, wir haben ihn nicht weinen lassen und jetzt will er gefallen. Wir haben gerade gesagt, okay, kann sein, kann was nahelegen, wir müssen die Verantwortung übernehmen. Aber ob das jetzt zwangsläufig damit zusammenhängt, dass er keine spürbare Trotzphase hat oder nicht, da hätte ich einfach ein Fragezeichen.
Ja, das Fragezeichen finde ich grundsätzlich richtig, finde ich gut. Ich finde jetzt hier in dem Zusammenhang macht das total Sinn. Also ne, sie hat uns ja bestimmte Referenzpunkte genannt, woran sie jetzt merkt, dass da vielleicht eine Folge, dass das vielleicht eine Folge von etwas ist. Ja, grundsätzlich ist es schon so, dass die Kinder in der Autonomiephase ihre Gefühle entdecken. Also nicht sie aktiv entdecken, sondern die kommen und sind sehr, sehr stark. Grundsätzlich ist es schon so, dass auch wenig Assoziationsfähigkeit da ist und dadurch keine Flexibilität im Gehirn ist und die Kinder mit viel Frustration umgehen müssen und da eben die Frustration durch die starken Gefühle dann eben auch sehr groß ist und das Autonomiebestreben oft sehr groß ist, ist es ein ungünstiges Zusammentreffen und dieser Entwicklung, dieser drei Parallelen. Und ist es eben dann so, dass das eine Kind mehr und das andere Kind weniger in diese Phase kommt? Ne? Wir haben jetzt hier automatisch Autonomiephase gesagt. Also es gibt mir so ein bisschen den Hinweis, Viola, wie du formulierst. Ne? Also Trotzphase ist ein sehr veralteter Begriff. Es geht eher um diese Autonomiephase. Also was wächst da eigentlich? Ja, das, also die Autonomie, die Selbstwirksamkeit. Und auch das ist wieder ein Hinweis, wenn da sozusagen ihr die Autonomie, das höre ich so, ne, das lese ich so raus, ihr nehmt wenig Autonomie und Eigenwirksamkeit wahr bei eurem Sohn oder wenig diesen Impuls, es selbst in die Welt zu gehen oder mal was zu experimentieren, so das spüre ich da auch, ne, und starke Gefühle sind auch wenig spürbar, so das kriege ich erstmal so mit aus dieser Beschreibung. Vielleicht könnte man sagen, er hat eben seine Gefühle ein bisschen runtergefahren. Das könnte vielleicht sein, ja. Und es kann aber auch sein, um nochmal zum Allgemeinen zu kommen, dass eben in diesem Spannungsfeld zwischen Verbindung und also diesen Basisgrundbedürfnissen zwischen Verbindung und Autonomie eben Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Manche haben ein sehr, sehr starkes Autonomiebestreben und würden sich immer für Autonomie entscheiden, was dann auch nicht immer gut ist, weil es in die Isolation geht. Und andere würden sich immer für die Verbindung entscheiden, was dazu führt, dass oft Menschen in Paarbeziehungen bleiben, weil sie sich für die Verbindung entscheiden und es dann auch oft in eine Abhängigkeit auf der Erwachsenenebene dann oder auch in eine Verschmelzung führt. Ja, also beide sozusagen, beide Ranges sind nicht so gesund letztlich dann in der Reinform, ne? Es ist immer gut, dazwischen zu schwingen und auch für sich das bewusst zu haben. Aber wir sind trotzdem auch, wir kommen auf die Welt und haben dann eine bestimmte Anlage auch, die dann auch nochmal geprägt wird durch Bindungsmuster. Und da nimmt jetzt Viola wahr, dass da vor allen Dingen viel Verbindung da ist. Also viel gefallen worden wollen, viel angepasst sein, viel eher in die Verbindung zu gehen als in das eigene. Und da einen Raum zur Verfügung zu stellen und auch vielleicht nochmal, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, aber vielleicht tatsächlich nochmal in die Reise reinzugucken, in das Buch, die Reise, weil da ist viel zum Tagesablauf und viel auch nochmal zu der Perspektive. Ich sage das deshalb, weil hier nicht nur Trotzphase, sondern auch eben steht, der ist immer sehr artig.
Mhm.
Ja, und das ist auch so ein, also könntest du ja auch nochmal hingucken, Viola, was heißt für dich artig? Ja, also artige Kinder ist eigentlich so ein Begriff, den wir auch so aus der früheren autoritären Erziehung kennen, ne? Ein Kind ist artig oder unartig, gut oder schlecht, richtig oder falsch, so, und das ist sehr bewertend, ne? Eigentlich gibt's keine artigen Kinder. Und es gibt nur lebendige Kinder. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Lebendigkeit um? Ja. Und deswegen komme ich nochmal drauf, so sich nochmal mehr in diese Perspektive zu begeben, um auch nochmal mehr Handlungsoptionen zu haben, nochmal mehr zu verstehen, weil ich finde, Viola, ihr seid auf einem guten Weg. Ja, und ich danke dir sehr für deine Offenheit. Und vielleicht kannst du ein paar Impulse mitnehmen.
Ja, das wäre ganz wunderbar. Ich glaube, du hast wieder ganz tolle Perspektiven gegeben, liebe Katja.
Danke dir. Schauen wir mal.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke,
ja,
liebe
dir.
Viola. Und sage jetzt auch mal, ganz schöne Woche und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal.
Ich freue mich drauf. Bis dann. Viel Sonne euch.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas.